Ist Paulus Wort erfüllt, dass am Ende der Tage eben in der Macht Satans mit lügenhaften Zeichen, Kräften und Wundern diese Dinge einbrechen, dann glaube ich, kann man es schwer nur noch den Leuten begreiflich machen. Wir sollen da sanftmütig und liebevoll sein, aber hier geht es um fremde Mächte. Und das Tragische ist, dass man das viel zu spät erkennt. Jetzt ist man schockiert. Das gleiche Willhard Becker, der war ja in Schloss Graheim mit Bittlinger und noch anderen die zentralen Figuren, besonders im Baptismus. Dann hat Willhard Becker in seinen Tagungen über Beratung, Therapie, Seelsorge Zen-Meditation empfohlen. Gruppendynamische Übungen. Er meditiert alles und jetzt haben ihn dann sogar die Baptisten die Türschnalle gezeigt und es sagte ihm Manfred Otto, der damalige Bundesvorsitzende der Baptisten, Willhard, du hast die christliche Aussage verlassen. Der Mann Willhard Becker hat Tausende verführt. Tragische Entwicklung und viel zu spät hat man es erkannt, bis dann die ganzen Metastasen eben verbreitet sind. Hätte man rechtzeitig durchgegriffen, hätte man viele bewahren können. Und das ist Mr. Pentecost. Das englische Wort also für Pfingstbewegung, der Mr. Pfingstler. Er war Sekretär der Pfingstgemeinde in Südafrika und er vernahm immer so eine Stimme. Und diese Stimme sagte ihm, er soll zum Weltkirchenrat gehen. Durch diesen Mann beginnt die Verbindung Pfingstbewegung, charismatische Bewegung mit der ökumenischen Bewegung. Im Jahre 51 sagte, hat der Herr klar zu mir gesprochen, mir gesagt, ich solle vor der Leitung des Weltkirchenrats mein Zeugnis ablegen. Der Weltkirchenrat, der mit Philip Potter das Antirassismusprogramm begann, dass man also Freiheitsbewegungen wie die SWAPO oder den ANC, den Afrikanischen Nationalen Kongress, als einen Ausdruck des Wirkens des Heiligen Geistes betrachten muss. Und da gingen die Gelder der Ökumene zu diesen kommunistischen Terrororganisationen. Und als jetzt offenbar wurde, dass die SWAPO KZs und Folterlager hatte, und das war längst bekannt den Schlüsselleuten, keiner hat Buße getan. Bei der letzten Tagung des Weltkirchenrats im Februar dieses Jahres in Canberra, bei ihrer 7. Vollversammlung, haben sie eine Koreanerin sprechen lassen über den Heiligen Geist und im Zuge ihres Vortrags hat sie 18 Geister der Ahnen öffentlich beschworen und den Heiligen Geist mit einer asiatischen Göttin verglichen und sie bekam schallenden Applaus. So weit sind wir heute. Wir hatten eine reine Geisteranrufung und die australischen Ureinwohner tanzten um die Kanzel und ein reinigendes Feuer war gleich zu Beginn aufgerichtet. Und das ist jetzt angeblich der Heilige Geist, der Mr. Pentecost David Duplessis sagt, er sollte zu dem Weltkirchenrat gehen und diesen Leuten sein Zeugnis geben. Und die, zu seiner Überraschung, haben nur positiv reagiert. Nach und nach änderte sich die Haltung der großen Kirchen den Pfingstgemeinden ihrer Lehre gegenüber, weil es war das vor Jahrzehnten überhaupt kein Thema. Wir hätten uns diese Vorträge restlos sparen können. Es wusste praktisch jeder Gläubige, da sagen wir mal jetzt vorsichtig, das ist sonderbar. So wie vor 20, 30 Jahren noch fast jeder irgendwie Spiritismus abgelehnt hätte. Nein, hör mir auf da mit diesem verstorbenen Vater und so weiter. Heute ist es der Renner. Da hat eine Umpolung stattgefunden auf breitester Ebene. Seit 61, sagt Duplessis, habe ich die Ergebnisse dieses Wandels gesehen und ich kann bestätigen, dass die Erweckung vom Pfingsten, er meint die charismatische Bewegung, jetzt schnell in ihnen erstarkt. Und jetzt schaut, eine unverdächtige Quelle, es ist Mr. Pentecost selber. Und das Überraschendste daran ist, dass man diese Erweckung in den sogenannten liberalen Gruppierungen findet, viel weniger bei den Evangelikalen und gar nicht bei den Fundamentalisten. Das wären die Bibeltreuen. Ich habe diesen Tatbestand überall festgestellt und glaube, dass es sogar auf die ganze Welt zutrifft. Liebe Geschwister, welcher Geist verbindet sich mit den Liberalen, mit den Bibelkritikern? Ist das der Heilige Geist? Nochmals, ich bin Anhänger von Elias Schrenk. Alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Das war in dem Blatt von Volker Spitzer, Impulse. David Duplessis kam gerade von Rom und er sagte, ihr würdet alle denken, der Papst ist ein Pfingstler. Er hat so viel über Pfingsten gesprochen, wo man getauft und erfüllt sein muss. Also ich denke, hier wird's offenbar. Jetzt möchte ich Folgendes sagen, wenn man mit diesen Leuten zusammensitzt, dann sind das oft ganz liebe Menschen. Und wir leben in der Zeit, eben vom Bild geprägt, diese nachrückende Generation, da beurteilt man nicht nach, es steht geschrieben, sondern, ja, die sind doch so lieb. Ja, liebe Freunde, wenn wir danach gehen, müssen wir Mormonen werden. Das sind die freundlichsten Leute. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn die Gläubigen doch so freundlich wären wie manche Mormonen. Wenn es nach dem Eifer geht, müssen wir Zeugen Jehovas werden. Die stecken uns alle in die Tasche. Wir müssen zwischen Person und Lehre trennen. Und David du Plessis war sicherlich ein liebenswerter Mensch und eine liebenswerte Persönlichkeit, aber restlos naiv. Und statt wachsam eben blauäugig. Und wenn jemand diesen gegenreformatorischen Marienpapst Karl Wojtyla nicht durchschaut, dann ist ja fast jenseits medizinischer Hilfe, sage ich jetzt, etwas ungeschützt. Ja? Entschuldigt diese deutliche Ausdrucksweise. Und das in der Zeitschrift von Volkert Spitzer, ja, der hat ja ziemlichen Einfluss gehabt in den 80er Jahren in der Bundesrepublik. Jetzt das Phänomen der Jesus-Bibelbewegung, und ich bin ja über Wilkersons Buch auch damit rein geschwappt als Jungbekehrter in den 60er Jahren und dann Ende der 60er Jahren. Und einer dieser Väter ist David Wilkerson, der sich inzwischen sehr geändert hat. Und ein anderer ist David Mose von den Children of God. David Mose bekam seine Geistestaufe, als er nackt zwischen zwei Frauen lag. Und es ist ein Geist, der eben sehr schnell auch, wie in Korinth, sich mit Unzucht paart. Das kann man weltweit beobachten, obwohl wir hier nicht einseitige Schuldzuweisungen machen wollen. Ich bin eigentlich erschüttert, dass dieser Mann Wilkerson, den ich je länger, je mehr schätze. Ich habe schon gesagt, Wilkerson duldet heute kein öffentliches Zungenreden, weil es immer so störend ist. Aber es hat keiner die Zungenrede so attraktiv gemacht wie er in seinem Buch Kreuz und Messerhelden, ein Weltbestseller, 20 Millionen Mal ungefähr verkauft. Und in diesem Buch Jesus Christus Felsengrund, da war dieses Zitat von Wilkerson Vision. Und da schreibt er mit der Berufung auf die Joel-Stelle gemäß: Es wird auf der ganzen Erde eine Überflutung mit dem Heiligen Geist stattfinden, die jeden Mann, jede Frau, jeden Jungen und jedes Mädchen erfasst. Gemäß Gottes Wort können wir annehmen, dass es eine begrenzte Zeit geben wird, vielleicht nur wenige Wochen oder Monate, in der es möglich ist, dass jeder Mensch ein überwältigendes Erlebnis mit dem Heiligen Geist macht. Jeder Mohammedaner, jeder Jude, Politiker, führende Männer, Diktatoren, Reiche, Arme, Schwarze, Weiße, Rote, Gelbe, jede Kriminelle hinter Gittern, jede Prostituierte und so weiter. Und ich weiß, wie da sogar ein Pfarrer, der selber zu dieser charismatischen Erneuerung gehörte, sagte dem Fix-Verlag, er soll das zurücknehmen, das ist Gotteslästerung. Und könnt ihr euch vorstellen, in unserer New Age-Zeit, wo die Leute immer mehr mit übernatürlichen und okkulten und spiritistischen Erlebnissen ausflippen, solch ein Zitat, dass jeder ein überwältigendes Erlebnis mit dem Heiligen Geist macht, das stimmt insofern, dass ihr nur das Wort heilig weglassen müsst. Die Menschen machen immer mehr überwältigende Erlebnisse mit den Geistern. Ich habe es ja gerade vorgelesen hier da aus dieser Zeitschrift, die ganze Woche, wie die heißt. Und unsere Boulevardblätter sind voll mit okkulten Berichten, und wir verdanken der Bravo, Deutschlands meistgelesener Jugendzeitschrift, eine okkulte Erweckung, weil sie hat Anleitung, ich habe schwarz auf weiß da, über Pendel, über Tischrücken und so weiter. Mir hat kürzlich ein Mädchen, mir hat ein persönliches Gespräch berichtet, sie hatte sich dem Teufel verschrieben. Sie kam zu Jesus, hatte noch furchtbare Kämpfe, Ängste und so weiter. Ich fragte sie, wie kamst du überhaupt auf diese Idee? Ja, durch die Bravo. Es spielen sich grauenhafte Dinge ab. Und diese Leute haben übernatürliche Fähigkeiten. Und auf einmal haben wir so einen Dammbruch in Richtung Irrationalismus, Zungenreden, Heilungen, und die Leute denken, es ist der Heilige Geist und merken nicht, es ist genau die gleiche Wellenlänge. Und das muss man in Liebe sagen, weil das ist natürlich schon eine verblendende Macht. Man kann rein empirisch zeigen, dass 90% derer, die vorher Bekehrung im Rauschgift waren, heute in charismatischen Kreisen sind. Und sich echt bekehrt haben. Und meinen, Jesus hat mich befreit und jetzt habe ich das Zungenreden oder Vision, jetzt ist der Heilige Geist. Und wissen nicht, dass sich ja das viel tiefer eingefressen hat. Wenn mir jemand sagt, er war vorher ein Hurer bis zum Stehkragen und jetzt hat er sich bekehrt und hat keine sexuelle Anfechtungen mehr, der macht sich doch was vor. Ihr wisst doch, wie es Alkoholiker gibt, die jahrelang frei sind durch die Gnade Jesu. Dann werden sie zu einer Party eingeladen, bekommen ein Glas Wein und zu Hause zurück, schlimmer als vorher. Das sind doch gewisse Dispositionen vorhanden, wie immer das da sich im Unsichtbaren abspielt. Und ich erzähle euch ein Beispiel, das sich hier in Wien ereignet hat. Ein junger Mann hat sich aus dem Satanismus bekehrt. Klar bekehrt. Wir gingen mit ihm zu Teen Challenge. Er begann gegen seinen Willen in Zungen zu reden. Es begann so von oben herauf zu ziehen und er begann in Zungen zu reden. Und dann hat er die Sache verteidigt, steht ja geschrieben, Markus 16 und diese Bibelverse. Er hat es so gebracht, dass sogar unbedarfte Leute merkten, das stimmt was nicht. Wir fuhren mit ihm, oder er fuhr mit jemand anderem, zu Martin Giegelseder, ein Mann, der sich auf diesem Gebiet doch etwas auskannte. Und da sagte dieser junge Mann, ich war lang genug in der Finsternis, wenn wir Gott um Brot bitten, wird er uns keinen Stein geben, ich empfange jetzt alles nur von Gott. Und da hat den Giegelseder gestoppt. Du hast schwarze Magie getrieben? Woher willst du wissen, welcher Geist das ist? Ja, woran kann ich es dann wissen? An der Frucht. Du stehst im Lichte Gottes, was ist die Frucht? Und dann sagt der junge Mann, ja, ich muss zugeben, wenn ich in Zungen rede, gehe ich wieder auf Trip. Und das ist der Heilige Geist, fragte Martin Giegelseder. Heute ist er Prediger einer Pfingstgemeinde. Er ist Kind Gottes. Aber er ahnt nicht, dass er eben aus seiner Vergangenheit sich hier den Feind als Engel des Lichts getarnter zum Teil hat eingehandelt. Und das ist mein Wunsch, dass die Gläubigen aufwachen für diese Zusammenhänge. Wir haben eine okkulte Erweckung und wir haben eine um sich greifende charismatische Bewegung mit den parallelen Phänomenen. Wie steht Rom? Das interessiert uns am meisten zur charismatischen Bewegung. Da ist jetzt auch wieder was passiert, aber gut, nehmen wir Catherine Kuhlmann vorweg. Ist der Name ein Begriff? Sie war in den 70er Jahren so eine Berühmtheit wie heute John Wimber. Etwas Kritisches gegen Catherine Kuhlmann zu sagen, war fast identisch mit der Lästerung des Heiligen Geistes. Sie war die erste, die auch katholische Priester auf ihrer Plattform hatte, weil gerade das protestantische Amerika hätte ja das nicht als Wirkung des Heiligen Geistes geduldet, jedenfalls noch vor einigen Jahrzehnten, dass dann auch die Katholiken mit dabei sind. Und das war von Jamie Buckingham die Biografie von den eigenen Leuten herausgegeben. Jamie Buckingham ist einflussreicher Charismatiker. Als ich das Buch las, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Die Frau war mit einem geschiedenen Pfingstprediger verheiratet. Der hat seine Frau und seine zwei Töchter sitzen lassen, um die Kuhlmann zu heiraten. Dann war ihre Karriere ruiniert. Dann hat sie diesen Mann Burris Waltrip, wie der hieß, 1944 sitzen lassen. Als sie dann durch ihre Wunder berühmt wurde und Reporter rausfanden, sie waren doch mit Doris Waltrip verheiratet, hat die glatt angelogen. Das steht alles in diesem Buch. Sie hat nie ihr Alter preisgegeben. Sie bestand als N60erin darauf bei Hörfunksendungen und nun Catherine Kuhlmann, die junge Frau, auf die sie alle gewartet haben. Man ist fassungslos. Und dennoch schreibt Jenny Buckingham, sie hat wie Johannes der Täufer dem Heiligen Geist den Weg bereitet. War das wirklich ein Heiliger Geist? Jetzt habe ich falsch. Ja, und schaut, da war sie beim Papst, Paul der Sechste. Johannes Paul den Sechsten gibt es zum Glück noch nicht. Seine Heiligkeit sprach Miss Kuhlmann für die bewundernswerte Arbeit, die sie tue, sein Lob aus und ermunterte sie, diese Arbeit gut zu machen. Das ist ein Buch aus einem charismatischen Verlag und für Millionen Menschen ist der Papst der Stellvertreter Christi auf Erden. Da habt ihr links den Papst Montini und rechts Catherine Kuhlmann. Ihren Leichnam dürfte niemand sehen. Das stand in diesem Buch. Es stand nicht warum. Ich nehme an, wie es bei Medien der Fall ist, dass sie so furchtbar gestorben ist, dass das so schrecklich war, dass das keiner sehen sollte. Ich weiß es nicht. Und schaut, was jetzt das offizielle Blatt der Pfingstbewegung, Wort und Geist, die klassische Pfingstbewegung im deutschsprachigen Raum, ist ihr Magazin Wort und Geist, schreibt. Die führenden Männer der katholisch-pentekostalen betrachten diese drei Ströme. Gemeint ist die klassische Pfingstbewegung 1906, die charismatische Bewegung 1960 und die katholisch-charismatische Bewegung 1967 als ein Resultat der Geistes, aus diesem wir die gleiche Quelle hat. Ich habe es eingangs oder vorhin erwähnt, wie ein Kennzeichen der Erweckung von Los Angeles, als die Pfingstbewegung begann, das Kennzeichen war diese falschen Weissagungen über die unmittelbare bevorstehende Wiederkunft Jesu. All diese Strömungen begannen mit diesen Weissagungen, so spricht der Herr. Diese Formulierung gibt es nicht im Neuen Testament. Dann können wir an die Bibel anfügen. Wenn hier einer aufsteht und sagt, so spricht der Herr, dann ist das Gottes Wort, dann muss ich das an die Bibel ankleben. Und dann zerstört es das reformatorische Prinzip sola scriptura, die Schrift allein. Und liebe Geschwister, das haben wir jetzt bald weltweit beobachtet, wo die Leute beginnen, aufgrund von Offenbarungen und Stimmen die Basis der Bibel zu verlassen und als einzige Autorität aufzugeben, endet es im Chaos. Sodass wir mehr und mehr zu überzeugen kommen, es gibt keine neue Offenbarung mehr. Das war das, was die Reformatoren, so viele Fehler sie haben mochten, entschieden festgehalten haben. Sola Scriptura. Schaut, ein Zitat, das ist aus der Zeitschrift, Erneuerung in Kirche und Gesellschaft, die katholisch-charismatische Bewegung, zwei Führer der Weltchristenheit. Jetzt, bis noch vor wenigen Jahrzehnten wussten die Protestanten, Rom ist eine falsche Kirche und auch die Ökumene ist eine falsche Kirche. Sogar Billy Graham sagte, als in McIntyre 1948 fragte, in 48 in Amsterdam, da haben sie sich getroffen, da wurde die Ökumene gegründet. Und als er ihn fragte, was machen Sie? Da sagte Billy Graham, they're building the church of the Antichrist. Sie bauen die Kirche des Antichristen. Das wussten die Evangelikalen noch vor wenigen Jahrzehnten. Heute sind das Führer geworden der Weltchristenheit. Und dann schreibt hier, oder sagt der jetzige Papst, ich bin überzeugt, dass diese Bewegung ein sehr wichtiger Beitrag zur gesamten Erneuerung ist. Und hier Philipp Potter, dessen Zitat sehen wir dann später. Schaut, ein Zitat von David Duplessis. Eines Tages fragte mich der Sekretär, glaubst du, dass diese Bewegung die wahre ökumenische Bewegung wird? Nochmals, die klassische Definition der ökumenischen Bewegung ist die Vereinigung der protestantischen Kirchen. Es ist auch die orthodoxe Kirche dabei, aber nicht die katholische. Aber jetzt geht es darum, diese weltweite Ökumene, die Einheit aller Kirchen zu erzeugen und dann sogar auch aller Religionen. Wir werden nicht die ökumenische Bewegung, sagte ich, Duplessis, wir sind die ökumenische Bewegung. Wir haben die Katholiken und sie sagen, sie werden bereits 50 Millionen Geistgetaufte. Wir haben die Protestanten, denn es gibt keine protestantische Kirche, die nicht eine charismatische Gemeinschaft hat. Und in den USA sind es bereits 20.000 protestantische Pastoren geistgetauft. Wir haben die Pfingstler. Und nun kann ich sagen, dass meine Brüder eins mit mir sind, dass dies ein Werk Gottes ist. Die klassischen Pfingstler brauchen nicht besorgt zu sein. Eine Untersuchung von einem Jesuitensoziologen zeigt, dass 86% der Anhänger der katholisch-charismatischen Bewegung sagen, dass sie die Gabe des Zungenredens empfangen haben. Man schätzt heute ungefähr 60 Millionen katholische Charismatiker im Jahre 68 0, heute 60 Millionen. Ein phänomenales Wachstum. Sie werden viele verführen, sagte Jesus. Also wer sich von großen Zahlen beeindrucken lässt, der ist heute verraten und verkauft. Dann hier habt ihr dieses wieder ein charismatischer Priester hat den Leuten empfohlen, Laute wie eine Windischsprache zu machen, ein Kauderwelsch, dass sie das Zungenreden lernen, bis die Gabe ins Fließen kommt. Das kennt natürlich die Bibel nicht. Und Paulus nochmal nennt die Korinther Nepios, Säuglinge. Ihr seid Kinder, 1. Korinther 3. Zitat aus Erneuerung in Kirche und Gesellschaft von April 78. Wir haben aus ökumenischen Rücksichten Maria in den Hintergrund gedrängt. Jetzt aber zeigt sich, ohne Maria gibt es keine Erneuerung oder kommt die Erneuerung nicht voran. Zeugnisse, die Mutter Gottes ist mir viel näher gekommen. Ich habe das Rosenkranzbeten nach der Geistestaufe angefangen. Ein folgender Bericht. Eine Dame, Glied der römisch-katholisch-charismatischen Bewegung, betete längere Zeit um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Es geschah offenbar nicht. Sie sprach nicht in Zungen. Schließlich rief sie in ihrer Verzweiflung zum Herrn, ich habe dich nun schon so lange gebeten und du hast mir nicht gegeben, was ich begehre. Wenn du mir nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist gibst, werde ich mit deiner Mutter darüber sprechen. Im selben Augenblick begann sie in Zungen zu reden. Wir lachen jetzt und ich verstehe das auch und ich lache auch gerne, aber eigentlich ist es tragisch, denn hier werden Hier werden Menschen ewige Seelen betrogen. Ist euch das mal aufgefallen in der Bibel, dass der Jesus seine Mutter nie Mutter genannt hat? Er nennt sie Weib bzw. Frau. Er nennt sie nie Mutter. Und wir nehmen an, sie war natürlich Mutter des Menschen Jesu, weil er diesem Marienkult in keiner Weise Vorschub leisten wollte. Weiteres Zitat: Maria wird dann ganz natürlich als die erste Charismatik erscheinen. Das war Kardinal Sünens. Andere Quelle: Die Taufe mit dem Heiligen Geist führt zur größeren Liebe zu Maria, größere Verehrung für den Papst, größere Ergebung gegenüber der katholischen Kirche und zu vermehrten Besuchen der Messe und größerer Vollmacht für diese Belange Zeuge zu sein. Das ist der Leiter der katholisch-charismatischen Bewegung, jetzt schon emeritiert oder pensioniert, Kardinal Sünens von Belgien. Er sagte, wir müssen Maria die Mutter aller Charismatiker nennen. Und Siegfried Grossmann, einer der Träger auch dieser charismatischen Erneuerung im baptistischen Raum, Wilhard Becker, Siegfried Grossmann, Mederle und Wittlinger, sie waren ja in Schloss Graheim. Und er schrieb ein Buch über der Aufbruch und da zitiert er Kardinal Sünens, weil diese Leute zum Teil so evangelikal reden, dass man sagen muss, das ist ein Bruder. Er redet von Wiedergeburt. Wir müssen uns für Jesus entscheiden, wir müssen uns bekehren, wir müssen an Jesus glauben, wir müssen die Bibel lesen. Und dann denkt man, nee, also, das ist ein Bruder. Der hat das gleiche Vokabular. Und dann kommen solche Sätze, dass einen der Nuki rausfliegt, also Nuki Schweizer was für Schnuller. Da heißt es, nur der Geist kann uns einführen in die Tiefe dessen, was wir aussprechen, wenn wir Maria sagen. Aber im Englischen sagt man, der Doppeltank, die sind doppelzüngig. Und wir müssen heute begreifen, dass am Ende der Tage der Betrug darin besteht, dass die genau gleichen Vokabeln verwendet werden, aber mit einem anderen Geist gefüllt sind. Man spricht von Evangelisation, man spricht von Bekehrung, man spricht von Evangelium, man spricht von Jesus, man spricht vom Heiligen Geist. Der Antichristus, der wird ja nicht sagen, dass er der Antichrist ist. Anti heißt ja wörtlich Ersatz. Er wird sagen, ich bin der Christus, nur ist anders gefüllt. Er wird die gleichen Wunder haben wie des Messias, sie sind nur anders gefüllt. Das ist die Verführung heute. Früher waren die Fronten noch klar, jetzt ist alles durchzogen. Charles and Francis Hunter, Begegnungen mit Engeln. Das Buch habe ich gelesen und lupenreiner Spiritismus. Da berichtet ein Roland Back, wie ihm der Engel Gabriel erscheint, 3 Meter hoch, glühende Augen, in seinem Zimmer fliegen die Stühle herum und da haben die Lichtengel eine Zentrale eingerichtet, um die bösen Engel abzuwehren. Und dieser Roland Back erlebt Exkursion der Seele und er wird in den Thronsaal Gottes geholt. Und dann erklärt ihm Gott, das muss man sich mal vorstellen, er habe einen Mann mit Namen Karol Wojtyla aus Polen zum Papst erwählt. Und das ist erschienen im Leuchter Verlag, das ist der größte Pfingstverlag und der angesehenste und angeblich der gemäßigste der Bundesrepublik oder im deutschsprachigen Raum. Liebe Geschwister, das hätte vor 20 Jahren einen Aufstand gegeben, wenn eine Bewegung, die sich evangelikal nennt, das heißt also evangelisch bibeltreu, uns erklärt, dass Gott sich den Papst, noch dazu den jetzigen, als Stellvertreter auf Erden hier gewählt hat. Und merkt ihr, welche eine Gehirnwäsche wir unterlaufen? Nochmals, vor 20 Jahren sagte mir einer von den Navigatoren, als das Thema katholische Kirche kam, größte und gefährlichste Sekte. Wenn du das heute sagst, dann stecken sie dich womöglich wegen Gefährlichkeit und ich weiß nicht was, geistlichen Rassismus in die Klapsmühle. Ich sag's jetzt etwas ungeschützt, so schlimm ist es noch nicht. Und schaut hier, der jetzige Papst, ein ganz bewusster Marienpapst und er hat bewusst dieses Wappenzeichen gewählt, Totus Tuus, ganz der Deine, leider nicht Jesus, sondern Maria. Und falls ihr es nicht wahrhaben, also sowieso kein Problem, ich habe hier ein Bild, wie er da vor der schwarzen Madonna in einzigen Schweiß niederkniet und das griechische Wort für Niederknien heißt Anbetung, Proskenio. Das ist Götzendienst, hat nicht gemeinsam mit dem Götzendienen. Und die Zeiten sind vorbei, wo man das so klar sagen konnte. Wir sind nicht nur wort-, sondern erfahrungsorientiert. Und er hat ja am 13. Mai 82 mit folgenden Worten die ganze Welt der Maria geweiht. Wisst ihr warum am 13. Mai? Am 13. Mai 81 war dieses Attentat auf ihn, das überlebt hat. Dank der Maria hat seine Schmerzen besonders Maria geweiht. Und am 13. Mai 1917, oder was 1918, war die Erscheinung in Fatima. Und jetzt hat er die ganze Welt der Maria geweiht. Auf Apostelgeschichte 19, der ganze Erdkreis verehrt ja die Himmelskönigin. Und da sagen Evangelikale, nein, die Katholiken beten nicht zu Maria. Sie beten sie nicht an. Das muss man unterscheiden, ja? Weil dieser ökumenische Sog ist. Ja, wenn das nicht ein Gebet zu Maria ist, dann weiß ich überhaupt nicht, was es sein soll. Und Gott der Bibel ist ein eifernder Gott. Ich, der Herr, gebe meine Ehre keinem anderen noch meinen Ruhm der Götzen. Und ich wiederhole dieses Zitat von Wasserzug. Der Heilige Geist ist die herrlichste Ergabe an die Gemeinde, wenn sie gehorchen, und die gefährlichste, wenn sie versuchen, ihn zu manipulieren. Endziel, die eine heilige katholische apostolische Kirche. Und Rom hat sich nicht geändert. Es können jene Menschen nicht gerettet werden, wurde da in diesem Lumen Gentium veröffentlicht, 82. Geben die katholische Kirche in ihrer von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten und in ihr nicht ausharren wollen. Durch das Kirchengesetz von 83 wurden die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums in Gesetzestext gesetzt. Tatsache ist, dass sämtliche Lehraussagen, das heißt alle Irrlehren des Katholizismus, vom Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt worden sind. Und als Kardinal Beer von seinen ahnungslosen Protestanten gefragt wurde, wisst ihr, was den Protestanten passiert? Ihr habt ja Sinn für Humor, der Protest ist weg und die Tanten sind geblieben. Sie haben ihren Namen davon, dass wir gegen Rom protestiert haben, ja? Hat sein ahnungsloser Protestant gefragt, in der Meinung, Rom habe Buße getan, und das kann es nicht als System, weil es sich ja mit dem Unfehlbarkeitsdogma blockiert hat, das war doch damals mit der Inquisition falsch. Rom hat ja nach Jesuitenbader Graf von Hönckstorff ungefähr 55 Millionen Menschen in der Inquisition getötet. Nein, sagte er, das war für die damalige Zeit die richtige Form. Heute haben wir die viel gewinnendere Methode die viel erfolgreichere Methode des alles gewinnenden Lächelns. Wichtig ist, dass man telegen ist. Ob man die Wahrheit sagt, das ist nicht mehr entscheidend. In unserer videotisierten Zeit und emotionalisierten. Was haben wir jetzt?
Das war's. Die erste. Das war
keine Angst. Das wird sich nur schon um Stunden handeln. Wo haben wir? Ich drücke mal drauf. Die folgenden Zitate entstammen dieser Zeitschrift der katholisch-charismatischen Erneuerung in Deutschland, weil auch diese Frage gestellt wurde. Hier ist dieses Zitat, die Parallelen zwischen Charisma und Sakrament. Sie ergänzen sich, während in dem Sakrament das äußere Zeichen, so wird durch das charismatische Zeichen, wenn es echt ist, eben dieser innere Impuls gesetzt. Und dann heißt es dann eben noch weiter unten, das Zitat, das ich auch schon brachte, leider jetzt hier nicht zu sehen, aber das ist aus diesem Artikel, die Erfahrung lehrt, dass Leute, die mit der charismatischen Bewegung Erfahrung haben, eine tiefere Beziehung zu den Sakramenten, besonders zur Eucharistie haben. Und schaut, ihr wisst ja, wie in der Eucharistie unser Herr immer wieder neu geopfert wird. Du hast mir in der Eucharistie dein Leben gegeben, ich möchte neu Ja zu dir sagen. Die Bibel sagt, dass uns Gott am Ende der Tage kräftige Irrtümer schicken wird, dass wir glauben der Lüge. Und es werden die falschen Lehren Roms durch charismatische Erfahrungen noch übernatürlich bestätigt. Denn der Herr hat sich uns nicht in der Eucharistie gegeben, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, sondern am Kreuz. Und Paulus sagt, wer was anders predigt, ist verflucht. Hier ist der schlimmste Götzendienst Roms. Wir wollen zwischen Person und Lehre trennen. Das ist wirklich die Mysterienkulte, dass unser Herr dann immer wieder angeblich neu geopfert wird. Und durch die Einsetzungsformel des Priesters, hoc meus corpus est, das Wort, ihr wisst, hocus pocus kommt davon, ist kein Witz, wird das diese Hostie zum Leib Jesu. Eine Bewegung, die wie keine zweite die charismatische Bewegung angekurbelt hat, und zwar organisatorisch wie finanziell. Und auch voll ökumenisch läuft, besonders die Bandbreite zu Rom hat, ist die der Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Gründer Demos Schakarian, bei seiner Geistestaufe zieht es ihn zu Boden und ich, wörtliches Zitat, ich lag völlig hilflos am Boden, unfähig aufzustehen, um ins Bett zu gehen. Verlust der Selbstkontrolle, der Heilige Geist bewirkt die Selbstkontrolle, der falsche Geist sucht die Direktkontrolle. Liebe Geschwister, wenn der Reinhold zu mir sagte, Alexander, reich mir doch dieses Buch rüber, und ich würde jetzt sagen, und es ist keine körperliche Ursache, Reinhold, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich habe die Kontrolle verloren. Dieses schwerwiegende Wort Besessenheit kommt davon, jemand anderer besitzt mich. Denn der Heilige Geist wird bewirken, dass ich genau das denken und reden und handeln kann, was ich will. Und wir haben ja einmal einen Befehl in Zusammenhang mit dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das Wort erfüllt mit dem Geist steht, glaube ich, 18 Mal im Neuen Testament. Und einmal eine Befehl vom Epheser 5, 18. Saufet euch nicht voll Weines, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Und jetzt kommt eine Partizipialkonstruktion, indem ihr ständig singet, spielet, danksage dem Herrn. Denn, liebe Geschwister, ich will es hier kurz zusammenfassen. Wenn ich an Jesus gläubig werde, geschehen fünf Dinge gleichzeitig. Ich werde von neuem geboren, echt gläubig werde. Ich werde laut Epheser 1, 13 mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich werde laut 2. Korinther 1, Vers 21 mit dem Heiligen Geist gesalbt. Ich werde laut 1. Korinther 12, 13 mit dem Heiligen Geist getauft und ich empfange den Heiligen Geist. Aber ich kann erfüllt werden. Muss aber nicht. Und schaut, wenn ich morgen, anstatt stille Zeit zu machen, meinen alten Adam pflege und im Bett bleibe und länger schlafe, es ändert nichts an meiner Gotteskindschaft. Es ändert nichts an meiner Tatsache der Wiedergeburt. Es ändert nichts daran, dass ich versiegelt bin mit dem Heiligen Geist, gesalbt mit dem Heiligen Geist und getauft mit dem Heiligen Geist. Aber mit dem Erfülltsein, da sieht es anders aus. Und Paulus gebraucht hier für dieses Wort unordentliche Wesen das, den Begriff Assotia. Saufet euch nicht voll Weines, woraus Assotia erfolgt, ein unordentliches Wesen. Wörtlich ein Zustand, wo man sich nicht mehr kontrollieren kann, wie es bei einem Besoffenen der Fall ist. Sodass das Erfüllsein mit dem Heiligen Geist das genaue Gegenteil bewirkt, dass man nämlich Selbstkontrolle hat. Die Geister der Propheten, schreibt Paulus, sind dem Propheten untertan. Hier machen sich Geister Menschen untertan. Demos Schakarian sinkt zu Boden. Er ist unfähig aufzustehen, um ins Bett zu gehen. Und die Vision, der wir diese Bewegung verdanken, der Geschäftsleute des vollen Evangeliums, er sieht sich wie ein Raumfahrer über der Erdkugel schweben. Und als die Vision zu Ende ist, sieht er sich selber knien in diesem Ort Downey in Kalifornien. Exkursion der Seele. Hochgradiger Spiritismus. Was Menschen berichten, ich war außerhalb meines Leibes, sahen sich selber knien, liegen, sitzen, wie immer der Zustand war, als sie ihren Leib verließen. Das ist die Bewegung, die am meisten die Charismatik finanziell und organisatorisch angekurbelt hat. Und hier ist auch diese Brückenschlag-Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, denn Demos Schakarian, er sitzt hier links, dieser weißhaarige Mann, ist aus der klassischen Pfingstbewegung. Und sie haben ein Magazin, das heißt The Voice, die Stimme. Ihr Chefredakteur ist Fred Ladenius. Wer ist Fred Ladenius? Er war Pressereferent von Johannes dem 23. und Paul dem 6. Ein Mann des Vatikans. Ihr werdet verstehen, warum der Jesus sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und liebe Geschwister, hier muss ich noch etwas sagen, woran wir womöglich zum Teil etwas kauen müssen. Ein Kennzeichen dieser Bewegung ist ein vorschnelles Handauflegen. Ich bin nicht gegen Handauflegung generell, aber ihr müsst wissen, Handauflegung heißt sich eins machen. Deswegen sagt die Bibel niemanden zu bald. Die einzige Befehlsform im Neuen Testament, ich wiederhole mich bewusst, im Zusammenhang mit Handauflegung, ist nicht eine Ermutigung, sondern eine Warnung. Die Hände legen niemanden zu bald auf und dann warum? Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber rein. Und ich werde nicht vergessen, wie Dr. Blatter, er ist ja Chirurg und Leiter dieser psychosomatischen Klinik in Langenthal, ein Mann, der sehr viel seelsorgerliche Erfahrung hat, Er wurde in meiner Gegenwart gefragt, Herr Doktor, was halten Sie von der Pfingst- und charismatischen Bewegung? Und dann zeigt er auf den Aktenordner und sagt, ich habe die Unterlagen gesammelt, ich kann Ihnen belegen, wie es dem Patienten nach jeder Handauflegung schlechter geht. Er meinte sicherlich nicht Handauflegung generell, sondern dieses Vorschnelle. Und ich habe das Zeugnis mitgebracht von einem jungen Mann namens Karl-Hermann Kaufmann. Wir haben das aufliegen. Er war in der Pfingstbewegung in Süddeutschland, die heißt dort Volksmission. Und die Gemeinde, der er angeschlossen war, galt als die gemäßigste Pfingstgemeinde weit und breit in Süddeutschland. Eindeutig Kind Gottes. Wir lernten uns kennen, als er noch da drinnen war. Und ich war überrascht, wie gut er seine Bibel kannte. Weil sehr oft hat man in diesen Kreisen so ein oberflächliches Bibelwissen. Man hat nur so bestimmte Verse, die man da kennt. So wie die Katholiken eben Matthäus 16, 18 und andere kennen. Und er sagte mir später, wir hätten sowas wie Reinhard Bonnke oder katholisch-charismatische Bewegung nicht geduldet. Er sagte, es ist unfasslich, seitdem wir weggegangen sind, was in unserer Gemeinde geduldet wird. Da kam ein katholischer Priester und sagte, Brüder, auch wir haben den Heiligen Geist, bei uns fallen die Leute auf den Rücken. Und das haben die akzeptiert. Das hätten die noch vor einiger Zeit nicht akzeptiert. Und er hat mich dann später eingeladen, ich soll doch in seiner Gemeinde mal verkündigen. Und auf dem Weg dorthin hat er mir begonnen zu erzählen, er und sein Freund. Und es ist hochinteressant, was er berichtete. Er hat ja so ein Bibelwissen, deswegen galt er in diesen Kreisen als der Lehrer. Und er sagte, wenn ich da begann zu weissagen, da merkte ich, da zog etwas ran. Da begann sich der Puls zu erhöhen, die Halsschlagader, da zog etwas ran. Und sagte, wenn ich weissagte, konnte ich nicht die Bibel lesen. Wenn ich die Bibel las, konnte ich nicht weissagen. Man sagt, mich hat es zerrissen, ich wollte beides. Das sieht auf den ersten Blick so vielversprechend aus. Und als die mich also da zu ihrer Gemeinde fuhren, und wir hatten etwas Zeit, weil es größere Distanz war, erzählte mir dieser Charlie, wie man ihm die Hände aufgelegt hat. Und seit der Zeit hatte er Lästergedanken bei bestimmten Stellen in der Bibel zu dem Thema Blut Jesu oder Kreuz. Seiner Frau haben sie die Hände aufgelegt, seit der Zeit hatte sie Selbstmordgedanken. Hat sie mal einmal ihr Leid einer der Ältesten der Gemeinde geklagt? Ja, sagt er, das habe er schon lange. Das zeigt nur, dass Gott sie besonders lieb hat. Ich sage das deswegen, liebe Geschwister, ihr versteht, ich bin auf diesem Gebiet schon einiges gewohnt. Aber da war sogar ich schockiert von dem Blickwinkel, das war die gemäßigste Gemeinde weit und breit. Und so sehr es eindeutig Kinder Gottes sind und waren, und immer mehr kann er rausholen, weil jetzt immer mehr merken, wie das die falsche Richtung läuft, und sogar der Gemeindeleiter, der mit ihm die schwersten Kämpfe hat und immer noch in der Gemeinde sagte, Charlie, du dürftest recht gehabt haben, was wir da machen mit unseren inneren Heilungen, ist ja nichts anderes als mittelalterliches Hexentum. Es sind eindeutig Kinder Gottes, man tut ihnen keinen Gefallen, wenn man sie da drinnen lässt, denn dann ist immer die Möglichkeit, dass eben dann so ein geweihter Mann vorschnell die Hände auflegt. Mir sagte ein junger Mann, der in der Drogenszene war und sich bekehrt hat, und er sagte, weißt du, nach außen hin taten wir selbstsicher, aber innerlich hat es um Hilfe gerufen. Und da gingen so Gerüchte, da gibt es so einen Kreis, das waren die Charismatiker, da wären viele von Drogen frei. Er sagt, da ging ich hin. Ich sagte, er erzählte mir, die legten mir die Hände auf. Er sagt, die Handauflegung war stärker als die stärkste Droge. Sag ich, wie war das? Sagte, es war ein Schlag vom Scheitel bis zur Sohle. Wenn ich nicht gesessen wäre, es hätte mich auf den Boden geschmettert. Und er brauchte dann monatelang von den Folgen dieser Handauflegung frei zu werden. Hütet euch vor Leuten, die euch vorschnell die Hände auflegen wollen. Die Hände lege niemanden zu bald auf, schreibt Paulus. Es hat dort natürlich den Duktus, den Älteste, jetzt in dieser Stelle in 1. Timotheus 5, aber allgemein kann man davon ableiten, nicht schnell die Hände aufzulegen. Sie übertragen hier ihre Kraft. Schaut, dieses folgende Bild habe ich aus Brasilien mitgenommen. Das ist ein indianischer Zauberpriester, Pache, nennt man die. Und Brasilien ist ja die Hochburg des Spiritismus. Man schätzt 40 Millionen Spiritisten von 140 Millionen Einwohnern und es ist praktisch jeder dort spiritistisch verstrickt. Es ist offizielle Religion. Es gibt Geschäfte, da kann man diesen spiritistischen frommen Hausrat kaufen. Und so werden sie dargestellt. Hier geht die Kraft aus. Und ich habe das zitiert in meinem Büchlein von Charles und Francis Hunter. Das sind einflussreiche, extreme charismatische Leute in Amerika. Da wird berichtet, als die Salbung über Charles Hunter kam, kommen 10 cm lange blaue Blitze aus seinen Fingerspitzen. Steht dort wörtlich in dem Buch, wie man die Kranken heilt. Es liest sich wie Star Wars. Solche Phänomene hat auch Agnes Henford, die Schlüsselfigur der ganzen Heilungsdienste. Also, liebe Geschwister, ich fürchte, da bricht wirklich eine fremde Macht herein. Da ist dieser Mann Ritzhaupt, von dem ich gestern dieses Zitat vorlas. Ihr wisst ja, was die Gegenreformation, deren Speerspitze die Jesuiten waren und sind, angerichtet hat. Und jetzt sagt Ritzhaupt, selber Jesuitenvater, dass fast die Hälfte aller Jesuiten in Europa aktiv in der charismatischen Neuerung mitarbeiten. Warum? Die wissen ganz genau, das ist ein Geist der Gegenreformation. Darf ich das Zitat wiederholen? Bei den ignatischen Exerzitien bekommt Fred Ritzhaupt, erfährt er seine Bekehrung, circa 30 Tage in Schweigen und Gebet. Es geschah ein geistliches Erdbeben, das eine Menge auf den Kopf stellte. Durch viele Kontakte, vor allem auch im Ausland, wurde mir bewusst, dass sich meine Exerzitienerfahrung lückenlos in das einfügen lässt, was weltweit heute als ein geistgewirkter Aufbruch innerhalb der Christenheit festzustellen ist. Da könnt ihr sagen, das ist pauschal und so weiter. Liebe Geschwister, das sind Schlüsselleute, sie sagen es ganz offen. Es ist der Geist der Gegenreformation. Es ist nicht der Heilige Geist, der diese Erneuerung treibt. Ist auch eine Anmaßung, solche Begriffe wie geistliche Erneuerung. Heißt das, dass die Erweckungen früher waren, die ungeistlichen? Oder volles Evangelium? Hat also Hudson Taylor oder David Livingston oder wie sie alle heißen, Spurgeon, haben die ein halbes Evangelium gehabt? Hätten wir nur noch solche Leute. Und das ist jetzt für uns besonders interessant, denn liebe Geschwister, ich weiß ja in dieser Zeit der ersten Liebe, wo wir viele unserer Freunde und Studienkollegen und so weiter und Bekannte für den Herrn gewinnen konnten. Da hatten wir ein großes Plus, weil der Katholik ist ja gewöhnlich gottesfürchtig. Und ich wäre dankbar, hätten viele Protestanten, die wir da in Deutschland haben, noch die Gottesfurcht der Katholiken. Und wenn die in unsere Kreise kamen, merkten die, wir schlagen die Bibel auf, wir können frei beten. Das hat die so verblüfft, das hat die so überrascht. Die merkten ja im Moment, die können ja all das, was ich da versuche als Katholik mit allen möglichen Anstrengungen. Und sie haben sich fast reihenweise bekehrt. Das Wort reihenweise jetzt etwas vollmundig. Aber viele haben sich bekehrt. Und jetzt kommt ein Gegenschlag. Das ist der Brief von einem Missionar in Frankreich. Und da schreibt er zu dieser Situation. Und dieses Plus, das wir früher hatten, das ist uns jetzt zum Teil aus der Hand geschlagen. Überall in der katholischen Kirche gibt es charismatische Gebetsgruppen in Frankreich. Die Bibel kam dadurch in unendlich viele Häuser. Da würden wir sagen, ist ja positiv. Ist auch positiv. Aber die Erweckten suchen Gemeinschaft mit uns, aber nur auf ökumenischer Basis. Gäbe es diese Erweckung nicht, würden wohl Tausende dieser Katholiken uns um Rat und um Erklärungen aus der Bibel fragen. Ja, der Verführer hat hier perfekte Arbeit geleistet. Mit der Bibel in der Hand geraten diese Leute noch fest in den Sog von Rom mit Maria. Allein, dass ich war ja an der Hochschule für Bodenkultur, allein, dass ich frei beten konnte, das hat manch einen schon ins Schleudern gebracht und an den Rand der Bekehrung. Heute sagen wir, das können wir auch. Wir sind in einem Kreis, dort haben wir auch die Bibel, da beten wir auch alle frei. Und auf einmal ist das dann der charismatische Kreis. Also ihr habt es eigentlich jetzt schwerer als wir damals vor 20 Jahren. Da hat man nur uns da mit den Moon-Leuten herumzuärgern, ja? Auch Scientologen waren noch nicht bekannt. Die Scientology-Kirche. Und auch Wolfram Kropfermann, habe ich erfahren, hat Anhänger hier. Er ist ein feiner Mann. Das müssen wir sagen. Auch sein Buch End eine Illusion, da rechnet er mit dem System der Landeskirche ab. Auch hätte das manch ein Freikirchler nur so klar gesagt. Er ist ein Bruder, ist für mich keine Frage. Aber da sehen wir wieder dieses falsche Joch hier in dieser Zeitschrift Erneuerung in Kirche und Gesellschaft mit Arnold Bittlinger. Nun, was der das haben wir ja gehört, da alles empfiehlt. Aber auch Herbert Mühlen, den Leiter der katholisch-charismatischen Neuerung, und in diesem Buch Einübung in die christliche Grunderfahrung von Herbert Mühl, das auch Kopfermann aufliegen hat bei seinen charismatischen Kreisen, da steht, viele müssen es lernen, Gott zu verzeihen, dass er viele Dinge in unserem Leben zugelassen hat. Liebe Geschwister, es heißt viermal im Buch der Offenbarung, sie lästerten Gott. Und das ist für mich fromm gedahnte Gotteslästerung, dass ich Gott verzeihe. Nein, nein, Gott muss uns vergeben, nicht wir ihn. So ein verkehrtes Denken haben wir. Und es ist so fromm psychologisch getarnt und man lässt es stehen, ja wieso, und schau, aber hier steht doch was Gutes und das ist doch richtig. Ja, wenn ich euch vergiften will und ich gebe euch nur das Zirkale, dann müsst ihr Gehirn amputiert sein, wenn ihr das gurgelt. Dann muss ich doch geschickt tarnen und da sind so duftende Speisen und in den duftenden Bohnenkaffee kommt dann das entscheidende Gift. Die Leute sind naiv geworden. Ich habe manchmal gesagt, also wenn der Bundesnachrichtendienst in der BRD so blauäugig wäre wie die Gläubigen, die würden keinen Agenten ans Licht ziehen. Ja? Denn der Agent, der schlüpft in eine Legende, also in eine andere Person. Und da stimmt scheinbar alles deckungsgleich. Und da ist eine einzige Ungenauigkeit. Und da hacken die einen, auf einmal spulen sich was völlig anderes auf. Und hier werden ja... Das ist Volkert Spitzer, groß, Olympiastadion, Vision gesehen, immer bei den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums, dass es gefüllt ist mit Menschen. Dann war diese große 81, diese... mir ist jetzt entfallen, kann man vielleicht dann nachlesen beim Bühne. Es wurde dann sehr bibeltreu benannt. Es war ungefähr ein Viertel voll das Stadion oder noch weniger. Und das ist dieses Berliner Olympiastadion, wo auch der Adolf da seine rhetorischen Eskapaden gehalten hat. Und da, bei diesen Treffen waren rechts Demos Schakarian und seine Frau und links sehen wir Yonggi Cho. Volkert Spitzer ist sang- und klanglos von der Bildfläche wegen Ehebruchs verschwunden. Durch eine Stimme, die er hörte, dann nach 2 Jahren wieder zurückgekehrt. Liebe Geschwister, ist ja ein Unterschied, wenn jemand meinetwegen von zu Hause mal wegfährt und, was Gott verhüten möge, auf die Nase fällt und Ehebruch treibt und in Sack und Asche zurückkommt. Aber er hat fast 2 Jahre mit der Frau im Ehebruch gelebt und dann kehrt er zu seiner ersten Frau wieder zurück. Das kann man so oft in diesen Kreisen beobachten. Als wir in Amerika waren, da sahen wir zufällig eine Sendung von Jimmy Swaggart. Das war ja Amerikas Fernsehprediger Nummer 1, der dann zurücktreten musste, weil sich herausstellte, dass er regelmäßig eine Prostituierte besuchte. Haben natürlich die weltlichen Nachrichtenmedien sich die Hände gerieben. Und dann hat er in dieser Sendung im Religious Channel gezeigt, wie unter 4000 Predigern der Assemblies of God, das ist die größte und anerkannteste Pfingstbewegung Amerikas und die gemäßigste. So heißt die Pfingstbewegung Amerikas, Assembly of God. Wie man unter 4000 Pfingstpredigern anonym eine Umfrage abgehalten hat und sie durften anonym alle ihre Probleme eintragen. 40% haben Ehebruch zugegeben. Liebe Geschwister, wenn ich behaupte, ich habe besondere Vollmacht, wir haben die neutestamentlichen Gaben, die Jahrhunderte, die Jahrtausende lang verschollen waren, wieder neu entdeckt. Und dann habe ich 40% Ausfall, das stimmt das. An der Frucht erkennt man den Baum. Und jetzt ist sein Nachfolger ein katholischer Charismatiker, Peter Tippel. Aufgrund einer Vision von München nach Berlin. Hier der Mann mit der größten Kirche der Welt, Dr. Paul Yonggi Cho von Korea. Ich habe schon gesagt, Jesus erschien ihm angezogen als Feuerwehrmann. Und dieses Buch von Joe, die vierte Dimension, ich hörte eine Kassette von ihm zum selben Vortrag, Volkert Spitz übersetzte. Und er sagte, mit dem Heiligen Geist bekommen wir die vierte Dimension. Und er sagte wörtlich, you can live as God lives. Du kannst leben, wie Gott lebt. Spitz hat es dann anders übersetzt, weil es erinnert doch zu sehr an den Vorschlag im Paradies, von der Schlange werdet sein wie Gott. Da berichtet Yonggi Cho, ich habe die Kassette noch zu Hause, wenn ich die Augen schließe, da sehe ich meine Sekretärinnen. Dann überlegen Sie, wie soll ich die Briefe beantworten? Da gebe ich Ihnen ein, was Sie niederschreiben, wie Sie es beantworten sollen. Ich komme nach Hause, Sie haben es tatsächlich so gemacht. Und das bezeichnet er dann eben eine christliche Hypnose und dergleichen. Er hat, als er in Köln war, im Mai 88... hat er öffentlich aufgefordert, let us all now speak in tongues. Lasst uns alle öffentlich in Zungen reden. Liebe Geschwister, man kann ja zu diesen charismatischen Phänomenen verschiedener Meinung sein, aber wie William MacDonald sagte, diese Bewegung hält sich nicht an die paulinischen Regeln. Paulus sagt zwei aufs meiste drei, einer nach dem anderen. Wenn kein Ausleger da ist, soll er schweigen. Und er sagt in diesem Zusammenhang, die Frau soll schweigen. Und darf ich das hier auch noch einflechten, warum? Und das bitte jetzt nicht also als frauenfeindlich auszulegen, aber es gibt doch einen Unterschied in der Schöpfungsordnung zwischen Mann und Frau. Und wir wollen es bekennen, dass wir Männer ebenfalls gefährdet sind. Ich habe es gesagt, der Mann ist gefährdet auf sexuellem Gebiet, auf dem Gebiet des Auges. Wenn ein Mann nicht die Frau sexuelle Bilder sieht oder gar viel mehr, kommt es zur Veränderung bis in die Chemie hinein. Eine Frau wird von solchen Dingen selten angesprochen, eher sogar abgestoßen. Die Frau ist mehr gefährdet im okkulten Bereich. Das Star-Medium in einem spiritistischen Zirkel ist immer eine Frau. Deswegen ging der Teufel an die Eva ran und deswegen untersagt Paulus der Frau das Lernen. Er sagt, das Weib war verführt. Die Frau ist in der Seele stärker und das hat alles seinen Sinn. Sie soll ja dem Kind nicht nur Milch, sondern auch Geborgenheit geben, denn das Kind sehnt sich ja nach Geborgenheit. Deswegen rufen die Kinder gewöhnlich nach der Mutter, besonders meine, sage ich hier dazu. Und der Mann schützt die Frau auf okkultem Gebiet und die Frau den Mann auf sexuellem Gebiet. Und es sind gewöhnlich Astrologinnen und Wahrsagerinnen und Prophetinnen und Sibyllinnen und so weiter. Wir haben keinen Fall in der Bibel, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich sage jetzt nicht dogmatisch, weil es ist ein Argumentum ex silentio. Wir haben keinen Fall in der Bibel expressis verbis, wo Frauenzungen geredet haben. Wir haben keinen Fall in der Bibel, wo Frauen Gesichter hatten. Wir haben Prophetinnen, nicht Visionärinnen. Auch die Joel-Stelle, die Ältesten sollen Träume haben, die Jünglinge Gesichter, die Söhne und Töchter werden Weissagen. Und wir haben keinen Fall in der Bibel, wo Frauen Hände aufgelegt haben. Vielleicht hängt es damit zusammen. Er fordert auf, Yonggi Cho, all die Anwesenden in Zungen zu reden. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 14, Vers 37, so sich jemand lässt dünken, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Das Kennzeichen des Erfüllten mit dem Heiligen Geist ist, dass man die paulinischen Regeln beachtet. Yonggi Cho ist so voll Geistes, dass er das völlig wegwischen kann. Und dann beginnt er in das Mikrofon hinein zu plappern und ich habe die Aufzeichnung, allerdings nicht da. Und man kommt sich vor wie in einer Geistersitzung. Und dann frage ich jetzt die Leute, was stimmt? Die paulinische Regel und im Hintergrund hört man all die anderen da in Zungen reden oder die Erfahrungen des Mannes mit der größten Kirche der Welt. Vor 30 Jahren null, heute 800.000. Sie werden viele verführen. Wir bekommen kräftige Irrtümer. Das ist aus Korea, das Innere seiner Kirche. Ich war damals da anwesend. Und die Predigt war nicht einmal so schlecht. Aber dann beginnt diese Visualisierung. Dann bekommt er solche Bilder. Er ist ja hochgradig medial. Er saß schon, bevor er zu der Kanzel ging, wie so ein Buddhist auf diesem Sessel. Bewegte sich immer so. Und dann sah er Leute, sah jemand mit, was hatte er? Neck Pain und Leberkrankheit. Der kommt immer solche Bilder und dann weiß er, welche Krankheit Gott bei den Anwesenden hat. Bei Wimber ist es ähnlich. John Wimber schreibt, ich zitiere wörtlich, ich bekomme manchmal Schmerzen an bestimmten Stellen meines Leibes, dann weiß ich, welche Krankheit Gott bei den Anwesenden heilt. Er bekommt einen Kopfweh, jetzt weiß er, Gott heilt den Kopfweh. Liebe Geschwister, diese Phänomene kennt die Bibel nicht. Das sind die klassischen Phänomene der Geistheiler. Wimber zitiert als Beweis für vollmächtige Evangelisation in der Kirchengeschichte Ignatius von Loyola, er zitiert Lourdes, den Marienwallfahrtsort in Frankreich, als eine Wirkungsstätte des Heiligen Geistes. Das sind Leute, die angeblich voll Heiligen Geistes. Es ist keine Unterscheidungsgabe mehr. Wie Paulus sagt, wenn ihr einen anderen Geist bekommt, ertragt ihr das recht gern. Und das sind ja nicht Randfiguren, das sind ja die aller entscheidendsten. Und schaut, das habe ich auch aus Brasilien mitgebracht. Das ist das Programm, das heute läuft, Brasilien, der Vorreiter. Centro Espírita heißt der spiritistische Zirkel. Escola Evangelica heißt die evangelische Schule Jesus Christus. Wir kriegen das alles in einen Topf. Wie lange können wir denn noch zuhören? Naja, wir machen dann eine Pause und dann fragen. Ich hoffe, das noch über die Bühne zu kriegen, vor Mitternacht. C.G. Jung, das klang schon durch, ist einer der größten Spiritisten unseres Jahrhunderts. Seine ganze Archetypenlehre aus spiritistischer Literatur. Und Morten Kelse ist ein ganz einflussreicher Psychologe und Pastor in Amerika. In seiner Gemeinde war Agnes Sanford. Er war einer der ersten, der positiv zum Zungenreden rauskam. Und Morten Kelse ist ein Schüler von C.G. Jung. Und durch C.G. Jung hat es Morten Kelse gelernt, mit seiner verstorbenen Mutter Verbindung aufzunehmen. Allerdings interpretiert er das jetzt anders. Morten Kelse ist Gastlehrer am Fuller Theological Seminary, wo Peter Wagner und John Wimber herkommen. Liebe Geschwister, die Geisterwelt bricht über uns herein. Und da sagt Morten Kelse, C.G. Jung zitierend, die meisten Schüler Jungs halten daran fest, dass das Sprachengebet ein echter Einbruch von Inhalten aus den tiefen Schichten des kollektiv Unbewussten in das Bewusstsein ist. Und dieser Ausdruck des kollektiv Unbewussten ist ein Ausdruck von C.G. Jung, seine Archetypen. Und das hat er von seinem Kontrollgeist Philemon gelernt. Lehren der Dämonen. Wisst ihr, was 1. Timotheus 4, Vers 1 steht? Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Tagen werden etliche vom Glauben abfallen, anhangen verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen. Wir kriegen Evangelium, Gläubige, Jesus Christus und Spiritismus alles in einem Boot, wie es das dir ja vorhin gezeigt hat. Mit diesem Mann, Morten Kelse. Seht ihr die brüderliche Umarmung? Philipp Potter, damals noch Generalsekretär der Ökumene, und jetzt Emilio Castro und Karol Wojtyla. Und jetzt ist die Frage, Liebe, Einheit, Frieden um jeden Preis. Die Liebe eint, die Lehre trennt, ist die große Parole. Ich denke, wir haben auch von Cézé gehört. Das ist ebenfalls ein über ökumenische Vereinnahmung laufender Orden. Er sagte, ich habe das hier auch zitiert, Roche Schütz, Gründer dieses Ordens und immer noch Leiter, wenn ich absolut stille sind, betet Jesus in unserem Unterbewusstsein. Oder betet Jesus in meinem Unterbewusstsein. Die Gesetze der Passivität. Es betet in mir. Als man Roche Schütz schon vor etlichen Jahren fragte, warum er denn nicht gleich nach Rom überwechselt, er sagt, er würde jetzt zu wenig Schafe mitnehmen. Und er hat den vor einiger Zeit, ein paar Jahre her, Pérez de Cuella besucht, um ihn den Vorschlag des Einsetzens eines religiösen Weltoberhaupts zu machen. Und da sagte ich diesen einen Idee-Redakteur, also vom Informationsdienst der Deutschen Evangelischen Allianz, du Wolfgang, das klingt ja mehr nach Antichristentum, nach dem falschen Propheten von Offenbarung, sagt er, naja, deswegen haben wir auch diese Meldung gebracht. Dass die noch etwas die Bibel können, womöglich schalten. Und mehr kommt dieser Trend, es werde eines Tages nur noch eine Sünde geben, nämlich die nicht ökumenisch zu sein. Philipp Potter, damaliger Generalsekretär, nochmals, der Mann, der also diese kommunistischen Terrororganisationen unterstützt hat, die SWAPO und den Afrikanischen Nationalkongress. Ich fühle mich in der charismatischen Erneuerung zu Hause. Und schaut jetzt, welche Verbindungen da laufen. Die charismatische Erneuerung ist ein Weg zum Ziel der ökumenischen Bewegung. Die charismatische Erneuerung ist ein Band zwischen den Kirchen der Reformation, der römisch-katholischen Kirche, den konservativen Evangelikalen und den Orthodoxen. Die charismatische Erneuerung kann den Weltrat der Kirchen helfen bei seinem Ziel Einheit des Volkes Gottes und Einheit aller Menschen auf der Welt. Vielfalt in der Einheit, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und es sagte mal ein Mitarbeiter von Campus für Christus, der dann wegging, er hielt einen Vortrag und er sagte, er ist davon überzeugt, dass die Mystik die Religion des Antichristen wird. Und die Mystik ist verstandesfeindlich und immer konfessions- und religions- und kulturübergreifend. Und die Lehre ist der Todfeind der Mystik. Das ist jetzt eine nicht ganz deutliche Aufnahme, Aber hier wird eigentlich das Wesen der Mystik ausgedrückt. Nämlich dieser Sog zur Einheit, wie ist der möglich? Vor allem, wenn Menschen verschiedener Muttersprachen oder Konfessionen zusammen sind, hat diese Form des gemeinsamen Betens und Singens eine kaum vorstellbare, einigende, zur Einheit hindrängende Kraft, da sie die kirchentrennenden Gegensätze ja eben in der Lehre, in der Sprache äußern, diese aber im gemeinsamen Aussprechen des Unaussprechlichen nicht mehr aktuell im Bewusstsein sind. Also unter Ausschaltung praktisch des Verstandes, unter Ausschaltung des Lehres kommen wir alle zu den großen Einheitshof. Was ich noch hätte erwähnen sollen, der einflussreichste Mann in Sachen Gemeindewachstum ist Peter Wagner. Und er hat seine Geistestaufe bei Yonggi Cho bekommen. Und Peter Wagner, ein Mann, also dessen Einfluss nicht hoch genug geschätzt werden kann, er ist ja der Mann, der Wimber nach Fuller holte. Wimber ist nur die ausführende Hand. Das Brain, also der Kopf, ist Peter Wagner. Dessen Bücher werden mehr und mehr Bestseller. Und Peter Wagner hat einen Artikel geschrieben unter der Überschrift Territorial Spirits, also so ortsgebundene Geister, die Geschichte von einem Missionsarzt aus China namens Mac All, der bei dem Bermuda-Dreieck da in einen großen Sturm kam. Und er begann dann nachzuforschen. Er entdeckte bei seinen Nachforschungen, dass im Bermuda-Dreieck Sklavenhändler an die 2 Millionen Sklaven, die entweder zu krank oder zu schwach waren, um verkauft werden zu können, über Bord geworfen und danach noch Versicherungsgelder für sie eingestrichen hatten. Er hatte den Eindruck, dass Gott ihn anleitete, etwas zu unternehmen. Mac All versammelte mehrere anglikanische Bischöfe, Priester und andere in ganz England, um eine Jubiläums-Eucharistiefeier im Jahre 1977 abzuhalten. Eine andere wurde kurz danach auf den Bermuda-Inseln selber gefeiert. Die erklärte Absicht war, die spezielle Befreiung all derer zu erlangen, die ein unzeitgemäßes Ende im Bermuda-Dreieck erfuhren. To release the untimely deceased spirits, um diese Geister, die unzeitgemäß verstarben, zu befreien. Als Resultat davon wurde der Fluch aufgehoben. Seit 82 ist nichts mehr berichtet worden, dass es in diesem Bermuda-Dreieck eben solche sonderbaren Formfälle gegeben habe. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist ein evangelikaler Missionswissenschaftler von höchstem Einfluss. Er ist Leiter von Lausanne Komitee Amerika, Peter Wagner, und berichtet im positivsten, zustimmendsten Sinne eine Totenmesse, dass man durch diese Eucharistiefeier die Geister der Verstorbenen aus dem Bermuda-Dreieck beschreibt. Da hätte es vor 20 Jahren auch noch einen Aufstand gegeben. Heute wird das geschluckt. Lehren der Dämonen, verführerische Geister, der große Abfall. Und hier sehen wir diesen großen irrationalen Einheitssog. Es führt hin zu dieser Einheitsfamilie. Einer ist euer Vater, wir aber sind alle Brüder. Das gilt auch für Mitmenschen, die dem Islam und dem Buddhismus angehören. Oder die mit dem Glauben an Gott überhaupt Schwierigkeiten haben, also Atheisten. Und dieser Ausdruck Menschheitsfamilie, der jetzt immer mehr, oder auch Raumschiff Erde, uns beigebracht wird im Zuge dieser New Age-Entwicklung, der ist ein alter Ausdruck bei den Freimaurern, bei der UNO. Wir haben jetzt immer mehr auch diesen Ausdruck Neue Weltordnung gehört, im Zuge des Golfkriegs, des Weltkirchenrats, also der ökumenischen Bewegung und der Weltkirche Rom. Und diese Einheit, liebe Geschwister, die führt nicht zu der von Johannes 17, mit der wir diesen Dia-Vortrag begonnen haben, dass wir alle eins seien, sondern wir haben ja nochmals eine Einheit geschildert in der Bibel, Offenbarung 17. Da heißt es, ich glaube, es ist der Vers 13, und sie haben alle einerlei Meinung. Ja, diese haben einerlei Meinung, also da haben wir am Ende die große Einheit und geben ihre Kraft und Macht dem Tier und sie werden streiten wieder das Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Am Ende der Tage kommt der große christliche, antichristliche Einheitszug, aber eben in Richtung endzeitlicher Verführung, so wie Pilatus und Herodes Freunde wurden. In der Ablehnung Jesu. Es wird einen Preis kosten, aus der Reihe zu tanzen. Wir haben Berichte erfahren in Persien, wie man da Gläubige umgebracht hat. Khomeini und seine Nachfolger sind Todfeinde der echten Gläubigen. Und während das Neue Testament deutlich lehrt, keine Gemeinschaft mit der Sünde, 1. Korinther 5, keine Gemeinschaft mit ihr lehren, 2. Johannes 10, grüßet ihn auch nicht, der orientalische Gruß, dass man ihn ins Haus nimmt. Keine Gemeinschaft mit Ungläubigen, 2. Korinther 6, zieht nicht am fremden Joch. Keine Gemeinschaft mit Babylon, geht aus von ihr mein Volk. Also Gott hat nochmal sage ich, auch noch gläubige, echte Kinder Gottes in diesen falschen Systemen. Arbeitet die charismatische Bewegung offiziell in einer Organisation mit, welche, und gemeint ist jetzt Ökumene, ihr Lehren toleriert, Atheisten als Brüder bezeichnet, Mord unterstützt und finanziert, und dieser Thomas, das ist auch ein Inder und einer dieser Ökumene-Sprecher, die christliche Beteiligung an der Mission schließt die Beteiligung am Kampf um eine gerechte Gesellschaft ein, gemeint ist der militärische Kampf, obwohl der angebliche Herr von ihnen sagt, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt der Herr, wer ist von dieser Welt, würden meine Diener darum kämpfen. Erlösung, Befreiung und ja, und zur Christenverfolgung schweigt. Wir bündeln zusammen, es ist eine Verführung. Ich sage es so pauschal. Es tut mir jetzt fast leid, dass der Sepp nicht mehr da ist. Es gibt hier wirklich Unterschiede, nochmals, aber es ist nur ein gradueller und kein prinzipieller Unterschied. Die Endzeit steht unter der Überschrift Verführung. Wir wollen nicht über die Motive richten und ich möchte hier folgendermaßen abschließen. Gibt es Hinweise, dass sich so eine Entwicklung anbahnt? Wir haben gar nicht dieses ganze eschatologische Schema beleuchtet. In den letzten Tagen kommen gräuliche Zeiten, 2. Timotheus 3,1. 2. Thessalonicher 2, es kommt der Abfall, was das Kommen unseres Herrn angeht. Es bekommt der Abfall, es wird offenbar der Mensch der Sünde. Er wird auftreten mit lügenhaften Zeichen Wundern. In der Wiederkunftsrede Jesu, es werden falsche Propheten, falsche Christusse aufstehen und solch große Zeichen Wunder tun, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt wird. Da spricht der Herr von Megansemaion, großen Zeichen. Was da heute geschieht, ist ja zum Teil noch plump. Das wird immer raffinierter. Und wenn ich da meine, da könnte was Echtes dabei sein, dann kann es passieren, dass ich wirklich betrogen werde. Wenn ich da nicht von Anfang an skeptisch bin, dann wäre ich womöglich auch in diesen Sog hineingeholt. Ich habe ja gesagt, mehrmals, wir haben einen spiritistischen Dammbruch, leider, leider. Ich frage mich, liebe Geschwister, wie lange Gott noch zuschaut. Ich nehme vielleicht dieses eine Dia vorweg und gehe dann zurück. Das ist die Geschichte von Samuel. Wie Saul, was sich in Deutschland abspielt, ist für mich die Tragödie des Königs Sauls von Israel. Ein Mann von Gott erwählt. Und solange er Gott gehorchte, hat er die Zeichendeuter, die Wahrsager, die Medien, die Spiritisten ausgerottet. Und all diese Dinge, die mussten sich noch vor wenigen Jahrzehnten in den Ecken halten. Dass da einer groß auftrat mit Geistersitzungen, das wäre vor ein paar Jahrzehnten nicht möglich gewesen. Dann verwirft Saul das Wort des Herrn. Und dann kommt die Antwort doch durch den Propheten Samuel, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Deutschland ist die Hochburg der Bibelkritik. Es hat sich kein Volk so an der Bibel versündigt wie das deutsche Volk. Denke ich an Deutschen in der Nacht, bin ich um einen Schlaf gebracht, möchte ich mit Heinrich Heine sagen. Und dann kommt der böse Geist von Gott gesandt über den König Saul. Und liebe Geschwister, die Geisterwelt bricht über uns herein. Und dann geht dieser selbe Mann, König Saul, zu einem spiritistischen Medium der Hexe von Endor. Und Endor heißt wörtlich Quelle der Generationen. Und diese Generation sitzt an spiritistischen Quellen. Und dann beging Saul Selbstmord. Wir leben meiner Ansicht nach in den letzten Phasen vor dem Gericht Gottes. Ich weiß nicht, wann es geschieht. Ich habe mich ja geirrt. Ich dachte schon, dass es in den 80er Jahren kommen wird. Ich rechne natürlich damit, dass es in den 90er Jahren kommen wird, als also gewisse Zustände sich ändern. Ich weiß es nicht. Wir haben den Einbruch der Geisterwelt. In Offenbarung 6, Vers 8 heißt es, der vierte Reiter hieß Tod. Nee. Und der Hades, die Lutherbibel sagt, die Hölle, wörtlich das Totenreich, der Hades folgte ihm nach. Und wegen dieser Bibelstelle habe ich angenommen, dass am Ende der Tage der spiritistische Dammbruch kommt. Es hat sich leider erfüllt. Es wird das Totenreich weltweit auf die Menschheit losgelassen. Und hier haben wir in Lukas 16 den reichen Mann im Hades. Lukas 16, 23. Als er nun bei den Toten war, da steht Hades. Und jetzt möchte dieser reiche Mann missionieren. Ihr kennt diese Geschichte. Der weiß ja auch warum. So schicke ihn doch bitte, Vater Abraham, den Lazarus in meines Vaters Haus, dass er sie warne, denn ich habe noch 5 Brüder, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Die Antwort Gottes durch Abraham, sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Ihr erinnert euch, geistliche Wahrheiten gehen über den Verstand. Wer Ohren hat, der höre, nicht über das Gefühl. Und jetzt kommt das Nein aus dem Totenreich. Nein, Vater Abraham. Wenn jemand von den Toten auferstünde und zu ihnen ginge, würden sie Buße tun. Und ich werde nicht vergessen, wie ein brillanter Theologe sagte, diese Antwort beweist, warum der reiche Mann genau an der Stelle saß, wo er war. Er verachtete Gottes Wort. Er sagt mit anderen Worten, Vater Abraham, die Bibel ist gut, aber sie genügt nicht. Wir brauchen Zeichen und Wunder. Dann kommt die große Erweckung. Gruß aus dem Totenreich. Und wir haben den spiritistischen Dammbruch. Und wir sehen immer mehr in der evangelikalen Welt, wie Leute aufstehen und sagen, Zeichen und Wunder müssen her. Dann werden sie Buße tun. Danke. Nur nach Zeichen Wunder werden die große Erweckung bringen. Kopfermann, eine Verkündigung, die nicht von Zeichen Wunder begleitet ist, ist amputierte Verkündigung. John Wimber, nur noch Zeichen Wunder werden den Mensch der letzten Tage überführen können. Gruß aus dem Totenreich. An dem Maß, wie der Spiritismus sich ausbreitet, wächst die Zeichen- und Wunderwoge. Und die Antwort Gottes durch Abraham, hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Versteht ihr, er möchte über das Auge missionieren. Wenn Sie das sehen, wie die Lahmen gehen können, wie die Gelähmten aus dem Rollstuhl springen, wie die Toten aufstehen, Vater Abraham, dann kommt die Erweckung. Ich habe hier ein Zitat von John Wimber, wo er sagt, es werden, auf Englisch, es werden in Stadien tausende Menschen sein, Evangelisten werden die Hände heben. Ich zitiere wörtlich, Licht wird von ihren Handflächen ausgehen, wen das Licht trifft, wird sofort gesund. Wenn es amputierte Glieder trifft, werden sie sofort nachwachsen. Gruß aus dem Totenreich. Antwort Gottes, hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden Sie nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Deswegen haben wir es immer schwerer. Deswegen sitzen wir in einem sinkenden Boot, weil diese Generation ist schwerhörig. Sie ist vom Auge her geprägt. Wenn man denen vor der Bühne hinlegt, einen Gelähmten, die Hände auflegt, der steht auf, dann rufen die Halleluja. Dann sind die restlos begeistert. Und jetzt bündeln wir zusammen, während einerseits die Bibel uns ermahnt, wir stehen hier in einer Spannung, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens zu halten. Aber es gibt falsche Trennungen. Es gibt falsche Spaltungen als Folge von Sünden. Sind wir dennoch dann aufgefordert, wie ich schon sagte, nicht am fremden Joch zu ziehen. Und diese wahre Einheit wird auch durch Folgendes gefördert, was man heute immer weniger hören möchte. Spurgeon, nichts hat die Einheit der wahren Gläubigen so stark gefördert wie der Bruch mit den Falschen. Deswegen gab es eine Reformation. Luther wollte ja die Kirche nicht spalten, wollte sie reformieren, aber das war nicht mehr möglich. Trennung von solchen, die fundamentale Irrtümer gewähren lassen oder das Brot des Lebens den verderbenden Seelen vorenthalten, ist keine Spaltung, sondern nur das, was die Wahrheit, das Gewissen und Gott von allen erwartet, die treu erfunden werden wollen. Und mein letzter Satz, nochmals, wenn jemand uns vorwirft, uns fehlt Vollmacht, uns fehlt geistliche Kraft. Ich habe es gestern erwähnt an der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir haben in den Sendschreiben sehr beklagenswerte Zustände. Es werden ja von diesen 7 Gemeinden nur 2 nicht getadelt. Keine Gemeinde wirft daher vor, dass sie zu wenig Gaben hat. Keine Gemeinde, sagte Jesus, du brauchst die Geistestaufe. 8-mal sagt er, tue Buße. Möge uns der Herr diesen Weg führen und zurück zu seinem Wort. Ich bete noch zum Abschluss.
Kurz Zeit und erwähnt, weil ich Schwerter habe. Man kann das ein bisschen präzisieren, wo du die Bedenken siehst und vielleicht auch etwas zur allgemeinen Arbeit von Jesus zu sehen.
Ja, man muss da bewusst differenzieren, weil es gab diese Explo, ich glaube es war 89, gleichzeitig in Berlin und in Basel. Und die waren nicht zu vergleichen. In Berlin war zuständig der Günter Freischlad, und das ist ein klarer und feiner Mann. Er ist auch der Vorsitzende der Allianz in Berlin und ein Feind dieser ökumenischen, synkretistischen Tendenzen und auch gegen diese charismatischen Vereinnahmungen. Und Campus Schweiz ist der Leiter ein gewisser Hans-Peter Nüsch, und der ist einfach pluralistisch geprägt und hat diese starken, wird das auch aufgenommen, mystischen Tendenzen, also vielleicht, wenn man das nicht aufnimmt, weil das gibt es auf Kassette und schwarz auf weiß zum Papier über die Verstrickung von Campus Schweiz mit dem konziliaren Prozess. Also das wird ja mehr und mehr das Credo der evangelischen Kirche: Friede, Gerechtigkeit, Verstaatlichung der Missgabe. Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Ich sage ja manchmal scherzhaft noch Verstaatlichung der Missgabe. Ich muss entschuldigen, ich muss am besten wegschneiden. Und es ist für mich also ein zutiefst falscher Anspruch, weil Petrus sagt, wir warten an einen neuen Himmel, an einer neuen Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnen. Wir wollen das Alte bewahren. Gerade auch diese Heilungswelle, Gesundheit um jeden Preis. Und die Bibel sagt eben, dass der Mensch nicht gerecht ist und auch nicht friedfertig von Natur aus. Auch da laufen Querverbindungen zur Ökumene, zum konziliaren Prozess. Und ich habe ja selber gesehen, da eine Fotografie, das heißt in ihrer Zeitschrift Christliches Zeugnis heute, da war eine Abbildung, eine Flagge, eine Fahne wird bewegt vom Wind, und da stand katholische Kirche, es stand, glaube ich, protestantische Kirche, evangelikale, und drunter stand alle vom selben Geist oder selben Wind bewegt. Also die Reformation ist eigentlich das große Ärgernis. Warum musste der die Kirche spalten? Wir hatten doch so eine schöne Einheit, ja? Unter falscher Flagge. Also das ist eine tragische Entwicklung, Campus Schweiz besonders. Sie hatten sogar, glaube ich, bei dieser Expo 88 den Bölle dort als Redner. Ich weiß noch nicht, ob es 88 oder 89 war. Und Bölle, wir haben seinen Namen mal gesehen, ist der zuständige Mann vom Vatikan direkt angestellt für die charismatische Erneuerung der katholischen Kirche in der Schweiz. Und der spricht auf einer angeblich evangelikalen Bewegung. Auch in Polen sagten mir die Geschwister, die sind uns in den Rücken gefallen. Die haben die Evangelikalen links liegen lassen und mit der katholischen Kirche zusammengearbeitet zur Erneuerung, also mit den Katholiken besser gesagt, zur Erneuerung der katholischen Kirche von innen. Das ist eine Blauäugigkeit, das zeigt überhaupt kein biblisches Denken, denn immer wenn im Alten Testament diese Einheit auf Kosten der Erwählung Gottes ging, dann kam das Gericht Gottes. Ihr kennt ja die Geschichte von König Josaphat, das war ein großer König, war ein guter König, und er macht sich mit dem König von Israel eins, und das war das Brudervolk. Und da sagt ihm der Prophet, du bist mit dem König von Israel eins geworden, darum zerstört der Herr dein Werk. Also diese Ökumene, so vereint sind wir stärker, es ist menschlich gedacht, nicht biblisch. Zieht nicht am fremden Joch. Also da, es ist zwar Campus Deutschland, das kann man nicht damit vergleichen. Da sind doch noch Kräfte da. Campus hatte weltweit bis 1981 die Prohibition. Das heißt, es durfte kein Mitglied von Campus Gesetz Zungenredner sein. Auch nicht in ihrer privaten stillen Zeit. Und die haben sie dann 81 fallen gelassen. Allerdings nicht die Deutschen. Nun, warum haben die diese Prohibition herausgegeben, dieses Zungenredenverbot? Weil sie eben beobachten mussten, Spaltung, 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 Spaltung. Jetzt sind sie immer mehr Softie und dulden Dinge, die sind also zum Teil tragisch. So sehr da wirklich noch prächtige Leute dabei sind, die sicherlich von Herzen gut meinen. Aber wer meint noch dazu, die polnische Kirche Roms, das ist ja die allermittelalterlichste, von innen her erneuern zu können, der ist einfach blauäugig. Und das habe ich oft beobachtet, das sind Leute oft mit besten Absichten, die theologisch naiv sind. Wollen also nicht über die Motive zu Gericht sitzen, aber mir haben Leute gerade wegen der Schweizer Situation gesagt, wenn der Mann, dieser Hans-Peter Nüsch, das Zepter in die Hand kriegt, dann wird er ganz konsequent diesen Kurs durchziehen. Und genau das hat sich erfüllt. Dass die Szene in der Schweiz sich in den letzten Jahren unwahrscheinlich verändert hat. Ja, das fällt mir noch ein. Die hatten ja so eine, ich hab's gefunden, ja? so eine Aktion, und dann starteten sie eine Aktion in St. Gallen. Und da war das erste, die ersten zwei Zeugnisse, glaube ich, gleich von diesen Büchlein, ich habe es gefunden, von Katholiken, die sich bekehrt haben, aber dann in der katholischen Kirche blieben. Und dann schreibt einer, wie er durch die katholische Messe seine Stärkung erfährt. Und dann war ein Zeugnis von einem, der zu einem spiritistischen Zirkel ging, und dort gab ihm eine Kassette von Volkert Spitzer, und so fand er zum Glauben, und jetzt ist er in der charismatischen. Es war ein totaler ökumenischer Einheitssumpf, absolut gegenreformatorisch. Ein Skandal, aber hat es geschluckt. Haben wir noch Fragen? Und der Auftritt, da war der Hans Wohlschlager auch dabei, in der Konzilsgedächtniskirche. Hier in Wien, absolut ökumenisch, alles getanzt. Wir sollten uns an den Händen fassen und beten für die Einheit. Und damit war gemeint eben nicht eine dumme Trennung zwischen, die zu beklagen wäre, zwischen wirklich evangelikalen Gemeinden, sondern Rom und Wittenberg. Es war erschütternd. Es war erschütternd. Ich habe mir gedacht, wo ist die Christenheit gelandet? Und es wurde alles getanzt, die Anbetung, den Thronsaal. Der Heilige Geist wurde aufgelistet, was der Heilige Geist für eine Funktion hat. Der Tröster, der Fürsprecher und so weiter. Und dann wurde das tänzerisch zum Ausdruck gebracht. Kam mir vor wie bei der Oper Schwanensee. Ich bin rausgegangen, habe gesagt, ich muss meine Bibel umschreiben. Der Glaube kommt nicht nur aus der Predigt, sondern aus Tanz und Pantomime. Wir wandeln im Schauen und nicht im Glauben. Abgedunkelt. Also wir haben unsere Partys mit mehr Ehrfurcht als Gottlose gefeiert als da. Dann sollten wir alle tanzen, weil David habe ja auch vor der Bundeslade getanzt, haben so das Licht abgeblendet, die Kirche rannt voll. Ich war so erschüttert, also der Hans, der war ebenfalls, der hat also kaum noch schlafen können. Sodass ich vor dieser Bewegung Jung mit einer Mission nur zutiefst warnen kann. Sie ist absolut gegenreformatorisch. Sie bringt uns die Leute aus dem Evangelikallager zurück nach Rom. Wir sitzen da nicht über die Motive zu Gericht und die einzelnen Leute, aber ich finde das verheerend, diese Öffnung für diese Bewegung. Es ist das schnellst wachsende Missionswerk der Welt.
Und das Gefährliche, wie du heute auch gesagt hast, dieselben Vokabel, aber anders gefühlt. Ja. Sehr oft anders gefühlt, da muss man eben besonders.
Es sagt ein Missionar in Spanien, sagt, unsere gefährlichsten Gegner sind von Jung mit einer Mission. Weil bei der katholischen Kirche, das ist offiziell das Gegenüber, ja? Sozusagen der Gegner. Aber die kommen unter evangelikaler Flagge und führen uns die Leute in die katholische Kirche zurück. Ja?
Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen charismatischer Bewegung und Pfingstbewegung?
Ja, habe ich ja versucht zu erklären. Die Pfingstbewegung konfessionell beschränkt. Das Zungenreden war bis in die 60er Jahre nur begrenzt auf die Pfingstgemeinden, und man gehörte einer Denomination an, einer bestimmten, wenn man Zungenredner war. Man gehört in die Pfingstgemeinde, ja? Während im Gegensatz dazu die charismatische Bewegung uns erklärt oder durch alle Konfessionen läuft. Und wenn jetzt ein Zungenredner unter uns ist, der kann Baptist, der kann Lutheraner, kann Katholik, er kann Methodist, der kann alles sein. Vor 20 Jahren wussten wir, er gehört zur Pfingstgemeinde. Und da gibt es auch gewisse Spannung. Und jetzt das Letzte ist diese dritte Welle, wo man gerade noch diesen harten letzten Kern erreichen will. Die Gemeinden, die nicht anticharismatisch sind, aber auch nicht procharismatisch. Und da prägt man den Ausdruck dritte Welle, Peter Wagner, John Wimber, Kevin Springer und wie sie heißen, um sozusagen ihnen die Öffnung für diese Phänomene leichter zu machen. Mir sagte vor 15 Jahren ungefähr, naja, oder 10 Jahre, Benedikt Peters, das war eine echte Weissage, er sagt, das Thema Zungenreden wird nicht das Thema 1 sein in Zukunft innerhalb der Gemeinden, sondern Heilung. Und dann zitiert er Offenbarung 13, Vers 3, wie sich das Tier von der tödlichen Wunde erholt. Der Antichrist, ja? Und da ist ein Heilungswunder, das ist in aller Weltmunde. Und die Leute stehen, etwas Gewaltiges ist geschehen, er wird wahrscheinlich auch dieser Antichrist die Auferstehung Jesu nachäffen, er erholt sich ja von dieser tödlichen Wunder, und wir werden systematisch auf diese Heilung hingeführt. In der Welt wie in der Gemeinde. Das Thema Nummer 1. In Russland stand da in einer Zeitung, weltlichen, vergeht kaum ein Tag, wo nicht ein Geist heil über dem Bildschirm seine seine Dienste anbietet.
Ich glaube, ein Unterschied ist auch, dass die Pfingstbewegung mehr doch abgrenzend orientiert war, so in den ersten Jahrzehnten.
Ja, und nie mit Rom zusammengearbeitet hätte.
Dass das eher in der Weise strikt danach waren, während die charismatische Bewegung genau das Gegenteil ist, also wirklich tolerant und offen. Ich glaube, die Pfingstbewegung ist auch gemeindeorientiert, während die charismatische Bewegung eher bewegungsorientiert ist.
Ja?
Inwieweit sympathisiert das OM mit Jugend mit einer Mission?
Das kann natürlich vor Ort verschieden sein. Nimm das jetzt bitte nicht auf, aber
wer jetzt?
Ja, das gibt's auch, aber nicht zu oft. Fast alle, die ich gesprochen habe, und wirklich, Ralf Schalle schrieb mir, ich komme mehr und mehr zu überzeugen, ist das Gericht Gottes über die Gemeinden. Bhakt Singh, der indische Evangelist, der hat 500.000 Menschen zum Herrn geführt. Immer wenn ich in sein Zimmer kam, fand ich ihn auf den Knien. Er hat, glaube ich, bald 500 Gemeinden in Indien gegründet. Als ich ihn fragte, was er vom Zungenreden hält, I don't believe in it. Ich glaube nicht daran, sagte er. Er sagt, es ist wie eine Droge. Erst glauben die Leute, das ist es. Und dann, wenn sie find out, they are deceived. Dann müssen sie feststellen, sie sind betrogen worden. Genauso ging es mir. Und wenn jemand in seiner Gemeinde die Hände hochhob, sagt er, hands down. Wenn er wieder hochhob, hat er rausgeschmissen. Bhakt Singh in Indien, ja? Francis Schäfer, er sagte, ich komme zu dem Ergebnis, es ist neoplatonischer Spiritualismus, also eine neognostische Bewegung, sie ist erfahrungs- und nicht wortorientiert. Das war seine große Anfang auch an die Jesus-Bibel-Bewegung, hat diese Enthusiasten eingebremst. Und wer jung ist im Glauben, das schreibt uns der Johannesbrief, der ist verführbar. Das habe ich euch geschrieben, euch Kindern von denen, die euch verführen. Den Vätern im Glauben, dann schreibt überhaupt nichts mehr. Ihr kennt den Vater aus. Den Jünglingen, man hat nicht lieb die Welt, aber den Kindern, das schreibe ich von denen, die euch verführen. Ja? Haben wir noch Fragen?
Ja, unsere Zeit ist schon wieder ziemlich. Das Haus setzt uns unter Druck.
Hausdruck.
Ja.
Du, darf ich ein Argument noch bringen? Es dauert nur 2 Stunden. Nee, keine. Warum das Zungenreden nicht eine Gabe zur Anbetung Gottes ist? Ich habe überlegt, es auch im Vortrag zu bringen, weil viele sagen, nein, ich propagiere das nicht nach außen, aber seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich eine tiefere Beziehung zu Gott und eine tiefere Erfüllung in der stillen Zeit. Und das sagen auch eher nüchterne Leute, naja, Paulus sagt, wer Zungen redet, der baut sich selbst, die Bibel sagt, wehret nicht, und wenn er es nicht propagiert, obwohl das lässt sich ja gewöhnlich nicht für sich behalten, weil man meint ja, einen mehreren Geist zu haben, und das muss man ja dann weitergeben, dann sagen ja viele, dann wollen wir das stehen lassen. Und da sagte dieser Lewis Johnson Folgendes. Es gibt verschiedene Gaben, Begabungen, Talente, Ämter, Dienste. Aber bezüglich der Anbetung Gottes und des sich nahen Gottes steht jeder Mensch vor Gott völlig gleich, sei es der begabteste Prediger bis zur einfachsten Putzfrau, weil Gott das Herz ansieht. Und jetzt hat ja Gott per Definition in 1. Korinther 12 nicht jedem diese Gabe gegeben, denn auf die Frage des Paulus, sind sie alle Propheten, sind sie alle Apostel, reden sie alle in Zungen, erwartet er immer nein. Und dann sagt er, wenn das stimmt, dass ich mit dieser Gabe Gott besser anbeten kann, Gott per Definition aber nicht jedem diese Gabe gibt, dann hätte Gott Verteilungen. Dass er jemanden näher an sich ranlässt und jemanden anderen nicht. Und zwar nicht aufgrund der Herzenshaltung, sondern aufgrund einer äußeren Gabe. Und wie Lewis Johnson sagte, and that contradicts the whole teaching of the New Testament. Das widerspricht allen Lehren des Neuen Testaments. Und ich habe es nachgeschaut, im Griechischen das Wort anbeten, proskyneo, steht nicht in Verbindung mit Zungenreden. Und das führt dann auch sehr schnell zu diesen Spaltungen, dass sehr oft, nicht immer, dieser subtile Hochmutsgeist, wir haben etwas mehr Geist empfangen, wir sind schon etwas mehr im Heiligtum und ihr seid mehr so Vorhofchristen. Und aus dem Grund wollte ich ja das Zungenreden haben, weil ich dachte, ich bin dadurch näher bei Gott. Und das ist ja genau das, was das Neue Testament nicht lehrt. Die Gemeinde, die das Zungenreden am meisten praktiziert, die war die allergrößte Problemgemeinde, die Paulus ausdrücklich fleischlich nennt. Und wenn das stimmte, dass ich da mit Gott näher bin, hätte es ja Paulus allen Gemeinden empfehlen müssen. Und die einzige Gemeinde, die es praktizierte, da musste es systematisch zurückdrängen. Was immer das Zungenreden war, es war nicht das, als was es uns verkauft wird. Sodass ich von daher sagen muss, hier ist eine Nachahmung. Es ist ja erkennbar an diesen Punkten die falsche Betonung des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, er wird nicht von sich selber reden. Das Verhältnis, die Häufigkeit Heiliger Geist, Jesus steht 1 zu 20. Also auf 20 Mal Jesus kommt einmal Heiliger Geist. In diesen Versammlungen auf einmal Jesus wird 20 Mal der Heilige Geist genannt. Die falsche Betonung der Zeichen Wunder, die falsche Eschatologie, die falsche Betonung des Zungenredens, das vorschnelle Handauflegen, die Phänomene der Passivität und das von daher, das Zungenreden als Phänomen selber ist ja unwahrscheinlich schwierig. Da wussten die Leute ja auch im vorigen Jahrhundert nicht, wie man es einordnen soll. Es gab diese drei Standarddefinitionen, dass man erkennen kann, und dann diese ökumenischen Verstrickung, die falsche Lehre der Geistestaufe, das ist nicht der Geist Gottes.
Nein.
Also das gibt's nur bei ganz Extremen. Das war zum Beispiel bei diesem Pfingstaufbruch in Neresheim in Deutschland. Pfarrer Geier oder wie der hieß. Und da hat ihn der Teufel eingeredet, also ihr seid jetzt so heilig, ihr müsst auch nackt miteinander beten können, ohne sinnige Gedanken, nicht? Die Bibel sagt, flieht. Ja, und dann kamen Kinder und dann waren das Gotteskinder. Und dann war natürlich der Skandal aufgeflogen. Es hängt damit zusammen, dass es erstens mal die Gefühlswelt anspricht. Und das geht ja dann sehr schnell, das seelisch ineinander über, dann die schnelle Handauflegung. Ich weiß von einem Prediger, ich darf gar nicht sagen, wo der fungiert hat. Der hat, das hat nichts mit Charismatik zu tun, er hat alles, was weiblich war, verführt, ob verheiratet oder nicht. Und wenn eine Frau gezögert hat, hat er die Hände aufgelegt. Das ist ein sich eins machen. Das geht bei der Frau gerade in ihrer Psyche viel tiefer. Ich habe mal eine Frau gefragt in der Schweiz, die aus der charismatischen Bewegung durch Roy Heschen rauskam, weil sie merkte, das Kreuz ist überhaupt nicht mehr der Mittelpunkt, sondern die Gaben. Ich sagte, sagen Sie, liebe Schwester, haben Sie das nicht tief empfunden, diese Handauflegung? Und sagte sie, ja. Und es ist ein fremder Geist. Und ein fremder Geist ist ja eine Person. Und man hat sich jetzt unsichtbar mit der Person schon wieder wirklich eins gemacht. Bis dahin, dass es dann ihm sichtbar macht, wie in Korinth. Und bis dahin, dass mir sogar dieser Mann bekannt hat, als wenn ihn die Hände auflegte, auf einmal hatte er, war sexuell angetörnt. Mir hat ein anderer erzählt, wie sie in der Baptistengemeinde seiner Frau die Hände aufgelegt haben und sagte, auf einmal war die in einem sexuellen, das sind unreine Geister. Bis dahin, dass in extremen Beispielen Leute durch Zungenreden zu einer Art Orgasmus kommen.